Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese den heutigen Predigttext aus 2. Mose, Kapitel 16, die Verse 2 bis 3 und 11 bis 18 und bitte euch, wenn möglich, aufzustehen. Von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Israel gestorben durch die Hand des Herrn, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in die Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten's und sammelten. Einer viel, der andere wenig. Aber als man nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. So weiter Predigttext, bitte setzt euch wieder. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, danke für dein Wort, das uns zum Leben dient. Bitte schenke jedem von uns heute einen guten Gedanken daraus, der uns in die nächste Woche begleitet. Amen.
Jasse, ich weiß, dass dir gerade andere Dinge im Kopf rumgehen. Aber ich muss dich trotzdem daran erinnern, unsere Essensvorräte sind am Ende.
Ich weiß, Lilith, das hast du nicht zum ersten Mal gesagt. Wer hat denn an so einen langen Weg gedacht?
Ja, aber unternimmst du jetzt endlich etwas?
Ich habe ja schon mit Josua darüber gesprochen. Ihre Vorräte reichen auch nur mehr für einen Tag. Und nirgends in dieser Einöde gibt es etwas, das wie Essen aussieht.
Ich verstehe überhaupt nicht, warum uns Mose und Aaron in diese gottverlassene Wüste geführt haben.
Es hat doch alles so gut begonnen, Lilith. So lange sind wir von den Ägyptern unterdrückt worden. Und dann schickt uns Gott den Mose und all die Wunder geschehen. Am Ende lässt uns sogar der Pharao ziehen.
Ja, ich spüre jetzt noch die Angst in den Knochen, wie wir vor dem Schilfmeer stehen, vor uns das Meer und hinter uns die Ägypter. Und dann teilt sich das Meer und wir können durchgehen, ohne nass zu werden. Und die Ägypter können uns nicht einholen und müssen ertrinken.
Es war schon beeindruckend, wie wir alle gemeinsam Gott dafür gedankt haben.
Aber all das hilft uns jetzt nicht, Jasse. Wir haben Hunger. Unsere Kinder jammern und weinen deswegen. In dieser Wüste werden wir alle sterben. Wozu hat uns Gott gerettet, wenn er uns jetzt so grausam im Stich lässt?
Aber denk doch daran, dass wir verzweifelt nach Wasser geschrien haben. Und dann hat Mose aus dem bitteren Wasser das Wasser gemacht, das wir trinken können.
Ja, das stimmt. Das war wieder etwas, was über unseren Verstand gegangen ist. Aber jetzt scheint es mir wirklich aussichtslos. Wir sind so viele und hier gibt es nur Sand und Steine.
Du Du hast recht, Lilith. Im Grunde genommen bin ich auch schon verzweifelt und wütend. Wenn wir jetzt in der Wüste sterben, hätten wir uns einen langen Marsch in der Wüste ersparen können. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Zum Essen hatten wir dort immer mehr als genug. Kannst du dir vorstellen, dass Gott einen Plan hat? Ich jedenfalls tue mir schwer, daran zu glauben. So oder so ähnlich könnten sich die Gespräche in den Familien abgespielt haben. Es fiel auch nicht schwer, die Geschichte auf die heutige Zeit zu übertragen. Damit blieben wir aber nur an der Oberfläche dieser Geschichte hängen. Sie will uns aber eine fundamentale Lebensfrage vor Augen führen, Grundmuster menschlichen Wesens aufzeigen und uns da helfen, daraus zu lernen. Deshalb gehört diese Geschichte auch in das Glaubensbekenntnis Israels, das den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Knechtschaft und die Bewahrung in der Wüste bei jedem Passafest neu erzählt. Kommt zum ersten Teil meiner Predigt mit der Überschrift Sklaverei oder Freiheit. Gehen wir gedanklich noch einmal zurück in die Zeit des Auszuges aus Ägypten. Was für eine Freude muss die Ankündigung, die Hoffnung auf ein Leben in Freiheit in den Menschen ausgelöst haben. Welche Energie wurde frei für die Vorbereitungen? Kaum einer wird daran gedacht haben, dass die Zukunft ihre Herausforderungen haben wird. Doch viel schneller als erwartet stellen sich die ersten Hindernisse in den Weg auf der Reise ins gelobte Land. Zuerst war da die große Angst von der Verfolgung durch das ägyptische Heer. Damals murrten die Israeliten das erste Mal und werden lieber umgedreht. Am Schilfmeer vor den herannahenden Ägyptern. Doch Gott greift ein und rettet sie. Dann ging ihnen das Wasser aus und das, was sie fanden, war erst einmal ungenießbar. Es bedurfte eines Wunders, dass es zu Trinkwasser wurde. Und jetzt, nach kurzer Zeit, diese Situation, der akute Nahrungsmangel, verbunden mit dem Gedanken, alles hinzuwerfen und aufzugeben. Ich vermute, wir kennen alle ähnliche Situationen aus unserem Leben. Wir setzen uns Ziele, größere und kleinere, und gehen voll Enthusiasmus und Energie los. Diese Aufbruchsstimmungen haben den Reiz des Neuen, den Zauber des Anfangs. Und wenn wir aufgebrochen sind, dann liegt der Weg vor uns. Der Weg, bis wir das Neue, das Ziel, das wir uns gesetzt haben, erreicht haben. Das Ziel, ich nenne es einfach auch hier, das gelobte Land, von dem wir träumen, in dem alles hoffentlich besser werden soll. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Der Weg dahin will erwandert und manchmal erlitten werden. Das erinnert mich an eine Bergwanderung in den niederen Tauern in meiner Jugend. Eines der Ziele, eine Hütte, deren Namen ich leider heute nicht mehr weiß, war bald nach Beginn des Aufbruchs am Horizont zu sehen. Aber der Weg dahin sollte noch mehr als 4 Stunden dauern. Mehrere Zwischengipfel mussten wir bezwingen, bis wir endlich in dieser Hütte einkehren konnten. Immer wieder tauchte die Hütte auf, scheinbar unerreichbar. Es war für mich, der wir schon seit mehreren Tagen mit meinem Vater gewandert waren, fast zu viel. Die Sonne brannte vom Himmel, die Muskeln waren müde, Hunger und Durst machten sich breit. Rückblickend aus der Sicht des Erwachsenen tut mir mein Vater heute leid. So viel Jammern aus meinem Mund während dieses Weges musste er sich anhören. Wie mag es Gott mit uns gehen? Unsere Wege zwischen Aufbruch und aus Altem und das verheißungsvolle Ziel, sie spiegeln sich wieder in der Geschichte Israels. Aufgebrochen aus der Sklaverei in Ägypten, zieht das von Gott auserwählte Volk dem gelobten Land entgegen. Aber der Weg zieht sich. Das Land, in dem sprichwörtlich Milch und Honig fließen sollen, es lässt auf sich warten. Die Mühsal des Weges bringt auch uns manchmal dazu, die Vergangenheit zu verklären. Das Alte versucht uns immer wieder einzuholen und in Krisenzeiten erscheint es uns plötzlich wieder attraktiv, unabhängig davon, wie sehr wir darunter gelitten haben, unabhängig davon, wie sehr es uns versklavt hat. Kann das wirklich sein, um noch einmal in Gedanken zurückzukommen auf Israel? Das Volk Israel sehnt sich in der Wüste Sin zurück nach den Peitschenschlägen der Ägypter, zurück nach der Todesgefahr, in der sie jeden Tag gelebt haben, nach der Ermordung ihrer Söhne, nach dem kargen Essen, das plötzlich in der Fantasie zu gefüllten Fleischtöpfen wird. Vergessen sind die Verheißungen des gelobten Landes, vergessen der Jubel beim Aufbruch und die Befreiung am Schilfmeer. Ja, vergessen sogar das Wunder an der Wasserquelle, an der Mose das ungenießbare Wasser in ein trinkbares verwandeln darf. Das Murren dieses Volkes lässt auch für uns immer wieder Fragen laut werden. Wollen wir wirklich wieder zurück zu schlechten Gewohnheiten, die uns belastet haben, die vielleicht sogar unsere Gesundheit gefährdet haben, unter denen wir gelitten haben? Etwas weiter gefasst ist die Geschichte des Volkes Israels eigentlich auf unsere gesamte Lebenszeit anwendbar. Etwas schärfer formuliert, wollen wir ewig Kind bleiben, gefangen in der Unreife des Kindes? Oder sehnen wir uns nicht alle nach den Reifeprozessen unseres Lebens, auch wenn sie streckenweise mit Mühsal verbunden sind und uns die Schritte oftmals nicht einmal bewusst sind? Wer erinnert sich nicht an die Mühen der Pubertät? Oder wer kann schon freudig der abnehmenden Energie beim Altwerden zustimmen? Das Volk murrt und macht Mose und Aaron für die Situation verantwortlich. Was ist dieses Murren, dieses Zurückschauen der Israeliten anderes als eine Vertrauenskrise gegenüber Gott, der ihnen das gelobte Land versprochen hat? Richtig, er hat nicht gesagt, dass es immer leicht sein würde. Aber er hat versprochen, sein Volk dorthin zu bringen und er hat uns versprochen, uns an unser Lebensziel zu bringen. Das für mich Faszinierende ist, wie Gott mit dem Murren des Volkes gegenüber Mose umgeht. Er ist nicht verärgert. Er gibt sie nicht ihren eigenen Wünschen preis. Er sagt ganz schlicht, ich habe das Murren des Volkes gehört. Er ist nicht ein Gott, der schweigt, er reagiert. Ich habe das Murren des Volkes gehört. Geduldig hält er daran fest, dass es Besseres für sein Volk haben möchte als ein Leben in Knechtschaft. Freilich ist das Ziel, das Gott mit uns verfolgt, Freiheit von allem, was uns bindet. Er will unser Vertrauen in ihn und in seinen Weg mit uns. Kommen wir zum zweiten Teil. Verzagen oder Vertrauen? Wie schon gesagt, Gott will unser Vertrauen. In ganz feiner Weise zeigt er seinem Volk, dass es Vertrauen entwickeln kann und soll. Gott hält sein Versprechen, dass alle Familien von den Plagen der Ägypter verschont werden. Er rettet sie von den Ägyptern aus dem Schilfmeer, obwohl sie da das erste Mal murren. Das Wunder vom Mara, dem bitteren Wasser, das genießbar wird, ist ein weiteres Zeichen seiner Zuwendung. Dabei bleibt es nicht, sondern Gott beschenkt sein Volk auf großartige Weise durch die Wasserquellen und den wohltuenden Schatten zum Ausrasten in der Oase Elim. Und obwohl er so viele vertrauensbildende Maßnahmen setzt, ist das Verzagen durch die fehlende Nahrung in der Wüste sofort wieder zurück. Wüstenzeiten, Zeiten, in denen wir nicht wissen, wie es weitergeht, können Vertrauen schaffen, müssen es aber nicht. Es kommt auf den Blick an, ob unser Vertrauen zunimmt oder ob die Skepsis überhand nimmt und wir das ohnehin geringe Vertrauen auch noch verlieren. Es kommt also auf den Blick an, wie wir auf die Dinge schauen können und wollen. So können Ereignisse in unserem Leben wie die Oase Elim vertrauensbildend wirken, wenn das unverhoffte Gute im Blick behalten, es als Geschenk auf Zeit dankbar annehmen, es aber nicht festhalten wollen. Warren Wiersbe, der große amerikanische Autor und Bibellehrer, sagt in seinem Kommentar zu dieser Stelle: Unser Leben basiert auf Versprechen und damit auf Vertrauen, nicht auf Erklärungen. Das heißt, auf dem Vertrauen in die Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Eine Frage, warum, wie das bei den Vorwürfen des Volkes Israel durchklingt, ist daher der falsche Zugang. Auch hier wollte Gott verstehen und ist gescheitert. Erst in seiner Begegnung mit Gott, in seiner direkten Begegnung, gab es für ihn keine Fragen mehr. Er hat es begriffen. Verstehen können wir Gott nicht, aber vertrauen. Wie es beschreibt dann weiter: Wenn unser Leben nur aus Prüfungen bestehen würde, wären wir entmutigt und verzagt. Wenn unser Leben nur Vergnügen wäre, würden wir niemals Disziplin erlernen und Charakter entwickeln. Leben besteht eben aus Herausforderungen und Ruhezeiten, Anspannung und Entspannung. Auch wenn es manchmal schwer fällt, diese Zeiten der Herausforderungen und der Spannungen zu leben, zu durchleben. Das dritte Teil: Brot für den Körper, Brot für die Seele. Ich möchte den Gedanken von Wiersbe noch einmal aufgreifen, indem er sagt, dass unser Leben auf Versprechen beruht und damit unmittelbar auf Hoffnung und Vertrauen aufgebaut ist. Ohne Zuwendung, ohne Beziehung sind wir verloren. Das können wir an zwei Beispielen gut erkennen. Menschen konnten in den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkrieges trotz extremem Nahrungsmangel überleben, solange sie Hoffnung hatten und damit das Vertrauen in den Sinn ihres Lebens, das Vertrauen in Gott und seine Zusagen. Viktor Frankl, der spätere Begründer der Logotherapie, hat sich als Betroffener mit dem Thema der Hoffnung in extremen Situationen intensiv beschäftigt. Das zweite Beispiel betrifft Friedrich von Hohenstaufen, deutsch-römischer Kaiser, König und Naturforscher. Er hat in einem schrecklichen Experiment herausfinden wollen, wie sich Kinder entwickeln, die zwar körperlich gut versorgt werden, aber ohne persönliche Zuwendung aufwachsen. Sie sind trotz guter Versorgung alle nach kurzer Zeit gestorben. Als Eltern geben wir dieses Versprechen Gottes an unsere Kinder von frühester Kindheit an weiter. Es ist gut, dass wir sind. Je tiefer dieses Ja verankert ist, desto leichter fällt es Menschen, auch in großen Herausforderungen zu bestehen. Menschen, die als Kinder zu wenig elterliche Zuwendung bekommen haben, tun sich schwer, in diesem Vertrauen zu leben. Und doch, die gute Nachricht ist aber, dass Gott einen solchen Mangel auch später noch ausgleichen kann und möchte. Gott hat seinem Volk in der Zeit der Wüstenwanderung versprochen, es als Wolkensäule bei Tag zu führen und als Feuersäule bei Nacht zu bewachen. Und doch, beim nächsten Anlass beschweren sich die Israeliten wieder über ihr Schicksal, obwohl sie Gottes wunderbare Hilfe mehrfach erfahren haben. Wie würdet ihr reagieren, wenn euch eure Kinder laufend in den Ohren liegen, weil ihnen etwas nicht passt? Gott bleibt gelassen, wie uns die Bibel berichtet. Ich habe das Murren des Volkes gehört. Er hört auf ihr Murren und reagiert. Er gibt zwar keine Fleischtöpfe, die ohnehin nur in der verzerrten Fantasie vorhanden sind, sondern Lebensmittel, die erst gesammelt und verarbeitet werden müssen, damit sie als Nahrung dienen können. Weil er sie besser kennt als sie sich selbst, weil er ihr Murren, ihr Verzagen kennt, hat er von Anfang an versucht, sein Volk zu ermutigen und zu erziehen. Das jährliche Passafest ist nicht nur eine Erinnerung an die Güte Gottes, sondern auch ein Bewusstmachen der Situation, der sie entkommen sind. Es sollte ihnen helfen, genau das zu vermeiden, was dann in der Wüste passiert ist. Das Murren, weil sie an Gott und seiner Führung gezweifelt haben. Auch der Sabbat ist eine Möglichkeit zur Rückschau auf bereits Erreichtes, ein Ausruhen und Kraft schöpfen. Gegebenenfalls ein Augenblick, um kleinere oder größere Korrekturen vorzunehmen. Leider hat das Volk Gottes sich daran nur sehr bedingt gehalten. Und wie steht das bei uns? Hast du in deinem Leben auch solche periodischen Wegmarken, an denen du über deinen Weg nachdenkst, Korrekturen vornimmst, dankbar bist für das bisherige Leben und Kraft schöpfst für die nächsten Herausforderungen? Die Geschichte des Auszuges der Israeliten ist ein Bild unseres Lebens, ein Bild unserer geistlichen Entwicklung. Diese Stelle beschreibt markant unser Verhalten und die Reaktion Gottes darauf. Aus diesem Grund konnte Jesus zu den Pharisäern sagen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, dem wird nimmer mehr dürsten. So wie die Israeliten gemäß ihrem Bedarf das Manna sammeln konnten, so schenkt uns Gott sein Wort ganz nach unseren individuellen Bedürfnissen. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Bleiben wir dran.